HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Wir haben wieder eine anregende Auswahl an neuen Hörbüchern ganz unterschiedlichen Inhalts zusammengestellt. Und diese Hörbücher bieten neue englische Kriminalliteratur, die Anregung zu einer Debatte über neue Grundrechte, Paul Celans Gedichte in unterschiedlichen Sprechinterpretationen sowie wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Wir starten mit dem versprochenen Krimi-Hörbuch. Das führt uns nach England und zu dem Autor Richard Osman. Er ist Fernsehmoderator, Produzent, ja und jetzt ganz neu auch Krimi-Autor. Sein Erstling führt in eine Seniorenresidenz. Dorothee Meyer-Karwick, geht es also um Mord und Totschlag in Altenheimen.
Ja, aber also das Wort Altenheim trifft es hier nicht so ganz. Der Autor beschreibt eine sehr luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent. Cooper's Chase heißt die. Und die steht auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters. Und dann, die Senioren sind hier nicht die Opfer, sondern die Ermittler.
Ah, das müssen Sie genauer erklären. Sind Sie jetzt Ermittler, weil Sie das in Ihrem Berufsleben vorher schon waren?
Na, so zum Teil. Also Helden des Romans sind hier vier ältere Menschen, die zumindest eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich haben. Also da ist Elizabeth, das ist eine ehemalige Geheimagentin. Dann gibt's Ron, den ehemaligen Gewerkschaftsführer, der ist ein ziemliches Raubein. Dann Ibrahim, das ist ein Psychiater, also trotz seiner 80 Jahre hat er immer noch ein paar Patienten. Und Joyce ist eine ehemalige Krankenschwester, die ist sehr feinfühlig und mit hoher emotionaler Intelligenz ausgestattet. Und die vier, die bilden den sogenannten Donnerstagsmordclub. Joyce ist neu dazugekommen und beschrieben wird der Krimi nun aus zwei Perspektiven. Da gibt es einmal den auktorialen Erzähler, den spricht Johannes Steck. Und dann gibt es noch Tagebucheinträge von Joyce, interpretiert von Beate Himmelstoß. Und als erstes hören wir mal, wie Joyce im Tagebuch beschreibt, wie sie von Elizabeth in ein Gespräch verwickelt wird. Es geht um einen Cold Case, also einen alten Fall, der nochmal vom Donnerstagsmordclub aufgedeckt werden will. Da ist ein junges Mädchen erstochen worden von einem Einbrecher, so behauptet es jedenfalls ihr Freund. Und er hätte es nicht verhindern können. Er kam damit durch vor Gericht. Doch Elizabeth fragt nun Joyce, ob das Mädchen wirklich hätte sterben müssen, wenn man die Wunde versorgt hätte.
Dann hätte sie überhaupt nicht zu sterben brauchen. Was eine Tatsache ist. Lustig wäre es für sie nicht gewesen, aber man hätte sie schon wieder zusammengepflegt. Elizabeth nickte auch dazu und meinte, genau das habe sie Ibrahim auch gesagt, wobei ich Ibrahim zu der Zeit noch nicht kannte. Wie gesagt, das war vor ein, zwei Monaten. Elizabeth kam die ganze Sache verdächtig vor. Ihrer Meinung nach hatte der Freund das Mädchen umgebracht. Das gibt es nach wie vor öfter, als man denkt. Man braucht nur die Zeitung zu lesen. Bevor ich hierher kam, wäre mir diese ganze Unterhaltung reichlich aberwitzig erschienen. Aber sie ist ziemlich alltäglich, wenn man sich erst ein bisschen eingelebt hat. Gerade erst letzte Woche habe ich den Mann kennengelernt, der die Schokominz-Eiscreme erfunden hat. Jedenfalls behauptet er das. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es nachprüfen soll. Ein klein wenig hatte ich Elizabeth ja doch helfen können. Also traute ich mich, sie auch um etwas zu bitten. Ich fragte sie, ob ich das Bild von der Leiche mal sehen dürfe, rein aus beruflichem Interesse. Elizabeth strahlte, wie die Leute hier strahlen, wenn man Fotos von ihren Enkeln bei der Abiturfeier sehen will. Sie zog einen DIN-A4-Abzug aus ihrem Ordner, legte ihn verdeckt vor mich hin und sagte, ich könne ihn ruhig behalten. Sie alle hätten Abzüge. Ich sagte, das sei sehr nett von ihr. Und sie sagte, nichts zu danken, ob sie mir noch eine letzte Frage stellen dürfe. Natürlich, sagte ich. Und sie sagte, haben Sie donnerstags schon etwas vor?
Tja, und so kommt Joyce dann zum Donnerstagsmordclub.
Ein Club, das ist natürlich typisch für einen englischen Roman. Sie sagen Donnerstagsmordclub, das heißt, es geht hier gezielt um Aufklärung von Verbrechen.
Genau, die vier treffen sich immer donnerstags und versuchen Cold-Case-Fälle zu lösen. Das heißt, Elizabeth hat irgendwie alte Ermittlungsakten an sich gebracht und die ackern die vier nur noch mal durch.
Cold Case, das habe ich noch nicht gekannt bisher, wird aber sofort klar. Und es geht in diesem Fall dann auch um einen Cold Case.
Also um einen alten Fall, nein. Es geht diesmal um einen aktuellen Mord, der mit der Seniorenresidenz aber zu tun hat. Und zwar wird Tony Curran ermordet, ein Bauunternehmen. Der hatte eng mit Ian Venton zusammengearbeitet. Und Ian Venton ist der Eigentümer von Cooper's Chase. Der will Cooper's Chase nun weiter ausbauen, allerdings ohne Tony Curran, den hat er vorher gerade rausgeworfen. Kurz danach passiert mit Tony Curran dies. Wir hören diesmal Johannes Steck.
Tony hört das Geräusch einen Sekundenbruchteil zu spät. Als er herumfährt, sieht er gerade noch den Schraubenschlüssel herabsausen. Ein Mordstrumm, der Klassiker. Ihm auszuweichen ist unmöglich. Und in dem kurzen Moment der Klarheit, die ihm noch bleibt, begreift Tony Curran. Du kannst nicht immer Sieger sein, Tony. Das ist nur fair so, denkt er. Das ist nur fair. Der Hieb erwischt Tony an der linken Schläfe und er sackt auf den Marmorboden. Die Vögel im Garten hören einen Herzschlag lang zu singen auf, bevor sie fröhlich weiterzwitschern. Hoch oben im Bergahorn. Oder ist es die Buche? Der Mörder legt noch ein Foto auf die Arbeitsplatte, während sich Tony Currans frisches Blut seinen Weg um den Nussbaumsockel der Kücheninsel sucht.
Also wir haben es hier mit einem klassischen Whodunit-Krimi zu tun. Wohin führen denn die Spuren?
Naja, wie es sich für einen Krimi gehört, gibt es hier viele Spuren in diverse Richtungen. Also die Frage ist, ob der Besitzer von Cooper's Chase Tony Currans aus dem Weg räumen wollte oder hat es vielleicht irgendwas mit Rons Sohn Jason zu tun, einem ehemaligen Boxer, der eine Zeit lang in kriminelle Kreise verstrickt war. Oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass auch der ehemalige Klosterfriedhof für den Ausbau von Cooper's Chase dran glauben muss? Da findet man dann beim ersten Buddeln nämlich gleich auch ein Skelett, das auf einem Sarg liegt. Also es gibt sehr viele verschiedene Spuren.
Und verschiedene Schichten und ein absolut verwickelter Fall. Das ist schon mal das, was ein solider Krimi auf jeden Fall schon mal braucht. Aber heute benötigt man in diesem Fach ja ein bisschen mehr, um sich ein Publikum aufzubauen. Zumindest spannende Charaktere, die nicht so einfach gestrickt sind. Zum Beispiel, was hat der Krimi da zu bieten?
Also besonders gefallen hat mir hier tatsächlich die Beschreibung der älteren Menschen, die in Cooper's Chase wohnen. Sie sind zum Teil durchaus gebrechlich, aber sie werden dennoch nicht einfach so als Mängelwesen, sag ich mal, beschrieben, sondern einfach als Menschen mit sehr interessanten Lebensgeschichten und viel Erfahrung. Und viele sind so auch so liebenswert exzentrisch. Das ist natürlich typisch für so einen englischen Kriminalroman. Und das Ganze trifft natürlich vor allem auf die vier vom Donnerstagsmordclub selbst zu, die dem Chefinspektor Chris und dessen Kollegin Donna immer ein Stück voraus sind und die sich auch nicht scheuen, ihr Alter und auch ihre Gebrechen, ich sag mal, schamlos und mit viel Witz für ihre Ermittlungen einzusetzen. Das alles wird mit sehr viel Liebe zum Detail und auch mit so einem warmherzigen Humor beschrieben, ganz ohne die älteren Menschen zu verunglimpfen. Das hat mir schon sehr gut gefallen.
Ja, dann haben wir ja noch die beiden Sprecher, Johannes Steck und Beate Himmelstoß. Wir haben sie beide schon gehört. Und ich würde mal sagen, beide sind souveräne Herrscher über ihren Text. Sie wissen, mit ihm zu spielen, mit dem Klang der Wörter. Bei Johannes Steck kommt die sonore Stimme dazu. Ja, bei Beate Himmelstoß hat ja noch was fein Distinguiertes.
Genau, beide finde ich deswegen hier auch sehr, sehr gut. Also Beate Himmelstoß verkörpert für mich wirklich sehr authentisch die so ein bisschen schüchterne Joyce, die doch so viel auf dem Kasten hat. Und Johannes Steck, Sie haben schon gesagt, hat eine sehr sonore Stimme. In den Krimis von Martin Walker hat er mir öfter mal ein bisschen zu sehr die weiblichen Stimmen chargiert. Hier finde ich ihn aber richtig gut. Besonders aber, wenn er beispielsweise den raubeinigen, polternden Ron, also diesen alten Gewerkschaftsführer, intoniert. Und bei beiden Sprechern verspüre ich schon den großen Spaß, den sie bei der Lesung hatten. Und der überträgt sich auch. Also mir hat dieser Donnerstagsmordclub sehr gut gefallen. Ein humorvoller Krimi, in der Senioren auch mal zeigen können, was in ihnen steckt. Also davon würde ich sehr gerne mehr hören.
Tolles Lob von Dorothee Meyer-Karwick für Richard Osman, der Donnerstags-Mordclub aus dem Englischen von Sabine Roth mit den Sprechern Johannes Steck und Beate Himmelstoß. Das sind zwei MP3-CDs mit einer Laufzeit von über 10 Stunden zum Preis von 16 Euro bei Hörbuch Hamburg erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Ferdinand von Schirach ist wohl der deutschen liebste schreibende Jurist und Anwalt. Erfolgreich ist er zum Beispiel mit seinen Erzählungsbänden gewesen, die da heißen Schuld, Verbrechen, Strafe. Auch internationale Aufmerksamkeit erreicht er spätestens mit seinem Theaterstück Terror. Und die Aufmerksamkeit ist ihm auch jetzt gewiss mit seinem kleinen Bändchen Jeder Mensch, das jetzt auch als Hörbuch vorliegt. Dorothee Meyer-Karwick, in diesem Hörbuch stellt Ferdinand von Schirach 6 neue Grundrechte vor. Wozu braucht es denn die nach Meinung des Anwalts und Juristen und Schriftstellers?
Also Ferdinand von Schirach stellt sich gar nicht gegen die alten Grundrechte. Die stammen aber aus dem 18. Jahrhundert. Da wurden sie zum ersten Mal formuliert. Aber er findet mit anderen Juristen gemeinsam, dass es doch an der Zeit ist, die Grundrechte an die heutige Lebenssituation anzupassen, um einfach den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Immerhin gibt es Dinge, die man damals gar nicht erahnen konnte.
So, und die zählen Sie jetzt bitte mal auf.
Ja, beispielsweise die weltweite Umweltverschmutzung beziehungsweise die Ausbeutung der Ressourcen, die das Überleben der gesamten Menschheit gefährden könnten. Dann die Digitalisierung oder auch die künstliche Intelligenz, aber auch die Globalisierung, wie sie eben im 18. Jahrhundert einfach noch undenkbar war. Und ja, am besten hören wir uns diese 6 neuen Vorschläge mal an. Es liest Bibiana Beglau.
Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, erachten die nachfolgenden Grundrechte in Ergänzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Verfassungen ihrer Mitgliedstaaten als selbstverständlich. Artikel 1. Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Artikel 2. Digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder die Manipulation von Menschen sind verboten. Artikel 3. Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Artikel 4. Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Artikel 5. Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Artikel 6. Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben.
Also hier haben wir Bibiana Beglau gehört, die 6 möglichen neuen Grundrechte hier in aller Kürze vorgetragen hat. Und ja, wir haben sie gehört, sie liest ganz schön weihevoll, aber naja, nun gut. Also das Grundrecht, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Das wurde wohl wegen dem ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, eingefügt.
Aber wenn Sie sowas sagen, dann frage ich mich, ob das jetzt wirklich notwendig ist, daraus gleich ein Grundrecht abzuleiten. Da gibt es doch auch andere Gesetze und Klauseln, die einen Amtsträger in diesem Fall dazu verpflichten. Wenigstens wäre doch jetzt spannend, Erläuterungen dazu zu hören von Ferdinand von Schirach, damit man seinen Gedankengang versteht. Gibt es die dazu, die Erläuterungen?
Ja, die gibt es aber zu meinem großen Erstaunen nur im Booklet als Text, also zu jedem Grundrecht noch etwa so 2 bis 4 Seiten. Die sind auch sehr interessant, auch sehr klar geschrieben, aber übrigens nicht von Ferdinand von Schirach, sondern von anderen Juristen, beispielsweise Dr. Ulrich Karpenstein, Dr. Bijan Moini und Professor Dr. Remo Klinger. Die erläutern diese Grundrechte. Und sie geben Beispiele, warum die ihrer Ansicht notwendig sind in der heutigen Zeit und was sie verbessern würden. Und ganz am Schluss gibt es noch auf dem Hörbuch einen Kommentar von Professor Dr. Jens Kersten dazu.
Etwa grundsätzlich, die neuen Grundrechte mögen ja hehre Ziele darstellen, aber Papier ist geduldig, wie wir wissen. Welche Realisierungschancen haben Sie denn?
Ja, aber das war vor 200 Jahren auch schon so, wie Ferdinand von Schirach gleich zu Anfang des Hörbuchs sehr eindrücklich in Bezug auf die Entstehung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung beschreibt.
Der vielleicht klügste Mann des Konvents, Alexander Hamilton, hatte nur ein paar Jahre zuvor ein Buch, Thomas Hobbes' Leviathan, gekauft und seinem Vater geschrieben, Bücher seien so teuer, dass er schon bald genötigt sei, einen Neger zu verkaufen. George Washington, der den Konvent leitete, trug eine Zahnprothese aus Elfenbein und 9 Zähnen, die seinen Sklaven gezogen worden waren. Erst 1965, 189 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, unterzeichnete der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson den Voting Rights Act, das Gesetz also, das Schwarzen das volle Wahlrecht jenseits aller Schreibtests und anderer formaler Hürden gab. Er sprach von einem lähmenden Erbe aus Bigotterie und Ungerechtigkeit. Aber, fuhr er in Anlehnung an die Hymne der Bürgerrechtsbewegung fort, »We shall overcome«, wir werden dieses Erbe überwinden. Die selbstverständlichen Wahrheiten waren 1776 also nur eine Utopie. Sie zeigten die Gesellschaft nicht, wie sie war, sondern wie sie sein sollte.
Mit anderen Worten, sowohl die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 als auch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in Frankreich spiegelten nicht die Wirklichkeit wider. Sie waren große Manifeste der Menschheit. Sie verlangten eine Ordnung der Gesellschaft, die es so noch nicht gab. Es waren also, wie er es vorhin gesagt hat, Utopien.
Also insofern wäre das wahrscheinlich ein Unterschied zu heute. Und man kann auch daraus ableiten, man kann gar nicht früh genug anfangen, solche neuen Ideen zu entwickeln in Sachen Grundrechte.
Ja, und Jens Kersten und Ferdinand von Schirach sagen aber auch selbst, dass es ein langer Weg wird, bis sie vielleicht sich durchsetzen, aber dass man da irgendwann mit der Diskussion darüber anfangen müssen, und sie laden jeden Bürger der EU dazu ein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dazu gibt es auch eine Internetseite, wo man über diese Grundrechte abstimmen kann. Und die lautet www.jeder-mensch.eu.
Das heißt, man kann da jetzt wahrscheinlich nur anklicken, ob ja oder nein. Kann man vielleicht aber auch darüber diskutieren. Vielleicht würden ja dann noch ein paar andere Ideen für Grundrechte hinzukommen.
Ja, das geht leider nicht auf dieser Internetseite. Das wundert mich auch ein bisschen. Hier in Deutschland wird ja beispielsweise darüber nachgedacht, auch die Rechte der Kinder explizit im Grundgesetz aufzunehmen. Man muss ja nicht dafür sein, aber diskutieren könnte man das ja auch. Oder auch, ja, jetzt durch Corona wurden ebenfalls sehr, sehr viele Grundrechte beschnitten. Vielleicht sollte es dazu auch noch eine besondere Formulierung geben, die die Einschränkung von Grundrechten enger fasst. Also das wären für mich noch so Ad-hoc-Ideen zum Thema neue Grundrechte.
Aber gerade jetzt bei dem von Ihnen angesprochenen Fall, Grundrechte sind ja auch heute nicht bedingungslos. Sie können ja kurzzeitig außer Kraft gesetzt werden, wenn es einen höheren Auftrag gibt. In dem Fall bei Corona war es der Schutz des unversehrten Lebens. Da muss doch gar nichts nachgebessert werden.
Ja, ich sag ja nur, das ist vielleicht eine Diskussionsgrundlage, weil diese Grundrechte wurden schon jetzt über eine sehr lange Zeit außer Kraft gesetzt, beziehungsweise da kann man schon mal vielleicht drüber diskutieren, ob sie so weit gehen mussten, also dass beispielsweise kein Familienangehöriger zu Sterbenden kommen konnte oder so. Also ja, ich finde, es ist einfach eine Diskussion, sollte darüber stattfinden können, und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das auch auf dieser Internetseite zu tun. Aber für neue Ideen ist auf der Internetseite erstmal kein Platz. Immerhin, man kann einen Kommentar abgeben, das tun auch viele. Abgestimmt haben auch schon viele, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, es sind mehr als 220.000, die für den Appell gestimmt haben. Das finde ich jetzt nicht so wenig. Das Ganze trifft offenbar den Nerv der Zeit. Das Hörbuch dauert ja nur 34 Minuten. Es ist einfach eine Einladung, sich mit unseren bestehenden und vielleicht notwendigen neuen Grundrechten auseinanderzusetzen. Jede Diskussion über die Fortentwicklung der Menschenrechte, der Grundrechte finde ich gut. Und schon Ferdinand von Schirachs Einleitung über die ersten Niederschriften im 18. Jahrhundert, die es auf diesem Hörbuch gibt, die finde ich erstmal sehr packend und sehr eindrücklich geschrieben und auch vorgetragen.
Wir sprachen über Ferdinand von Schirach, jeder Mensch, mit den Sprechern. Ferdinand von Schirach, Bibiana Beglau und Professor Dr. Jens Kersten. Das ist nur eine CD, Sie haben es gesagt, Dorothee Meyer-Karwick, 34 Minuten nur, dafür kostet das Hörbuch aber auch nur 5 Euro. Erschienen bei der Hörverlag und ich nenne auch nochmal die Internetseite www.jeder-mensch.eu. www.jedermensch.eu. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin kommen wir jetzt zu Paul Celan, einem Monument der deutschen Dichtkunst und der europäischen Lyrik überhaupt. Der Verlag Spiegelow hat nun ein Hörbuch herausgebracht mit dem Titel Paul Celan, Jens Harzer, eine Annäherung. Und jetzt kommt etwas Besonderes, das Hörbuch ist zweimal auf die HR2 Hörbuchbestenliste gekommen, im Mai und im Juni. Das allein ist schon eine besondere Auszeichnung. Und bei dem Titel Dorothee Meyer-Karwick fällt das Wort Annäherung auf. Was bekommen wir hier zu hören?
Ja, wir hören Gedichte von Paul Celan, die Jens Harzer interpretiert. Aber das Besondere ist eben, wir hören nicht eine Interpretation, die als die letztendlich gültige gelten soll, sondern wir hören, wie sich der Schauspieler und Iffland-Ringträger Jens Harzer den Gedichten annähert. Also er versucht, sie für sich und für uns zu erschließen. Das heißt, wir gehen mit ins Studio, hören Harzer sozusagen bei der Arbeit zu. Und man merkt, er hat mitunter durchaus seine Schwierigkeiten, aber die werden eben nicht verschwiegen. Er liest die Gedichte teils mehrfach und wir hören auch seine Gedanken und Kommentare dazu. Versuchen wir es noch einmal, ist so ein wiederkehrender Satz auf diesen CDs. Und als ich das hörte, diesen Prozess der Durchdringung und Aneignung, dachte ich mir, ja, genau so muss man das machen, gerade bei Paul Celan. Seine Gedichte gelten ja als schwer entschlüsselbar, als geradezu hermetisch, weil zu ihnen sehr viele Erlebnisse und Gedanken geführt haben, die man als so normaler Hörer gar nicht immer nachvollziehen kann.
Die Celan-Herausgeberin Barbara Wiedemann hat ebenfalls an diesem Hörbuch mitgewirkt. Hat sie die Auswahl der Gedichte getroffen?
Ja, aber man kann es schon auch als Zusammenarbeit der beiden bezeichnen. Und auch das ist schön, im Booklet können wir den Briefwechsel der beiden nachlesen. Und auch das hat mir eben sehr gut gefallen. Also man erlebt das Ganze so als Work in Progress. Und Barbara Wiedemann fragt Jens Harzer dabei nach seinen Lieblingsgedichten, macht dann auch Selbstvorschläge. Und darauf geht er dann wieder ein. Und so entwickelt sich langsam das gesamte Programm.
Mit dem Dichter Paul Celan verbindet sich ein durch die NS-Zeit von vielen Tiefen und viel Schmerz geprägtes Leben bis hin zu seinem Freitod. Sind die ausgewählten Gedichte dementsprechend auch vor allem davon gezeichnet?
Ja, es gibt also 7 inhaltliche Schwerpunkte, mit denen so diverse Aspekte von Celans Lyrik abgebildet werden. Das sind die Themen Heimat, Liebe, Schmerz, jüdisch sein, Schreiben, Aktualität und auch Wahnsinn. Das ist ein Kapitel mit Gedichten, die seine psychische Krankheit thematisieren. Also auch das wird hier nicht ausgespart. Es ist aber natürlich nicht so, dass ein Gedicht der einen Kategorie nicht auch in eine andere gehören könnte. Also ein Gedicht über das jüdisch sein kann beispielsweise auch ein Liebesgedicht sein.
Dann wollen wir mal ein erstes Beispiel hören. Was haben Sie ausgewählt?
Als erstes hören wir Denk dir aus dem Kapitel Jüdisch sein.
Denk dir, der Moorsoldat von Masada bringt sich Heimat bei aufs Unauflöslichste, wieder allen Dorn im Draht. Denk dir, die Augenlosen ohne Gestalt führen frei durchs Gewühl, du erstarkst und erstarkst. Denk dir, deine eigene Hand hat dies wieder ins Leben emporgeglittene Stück Erde gehalten. Okay. Masada. Celan bewahrte einen älteren Zeitungsbericht auf über Ausgrabungen an der Festung, dem letzten Stützpunkt der Juden im Kampf gegen die Römer. Dort ist der kollektive Selbstmord drastisch geschildert. Masada. Okay. Denk dir, der Moorsoldat von Masada bringt sich Heimat bei, aufs Unauslöschlichste, wieder allen Dorn im Draht. Denk dir, die Augenlosen ohne Gestalt führen dich frei durchs Gewühl, du erstarkst und erstarkst. Denk dir, deine eigene Hand hat dies wieder ins Leben emporgelittene Stück bewohnbarer Erde gehalten. Denk dir, das kam auf mich zu, namenwach, handwach, für immer, vom Unbestattbaren her.
Ja, wir hörten Jens Harzer, der ein Gedicht von Paul Celan interpretierte, und zwar Denk dir. Und jetzt hören wir noch eines aus der Rubrik Heimat.
Schibboleth. Für mich ist das eines der schönsten Gedichte Celans. Okay, ich probiere mal. Schibboleth. Mitsamt meinen Steinen, den Großgeweinten hinter den Gittern, schleiften sie mich in die Mitte des Marktes, dorthin, wo die Fahne sich aufrollt, der ich keinerlei Eid schwor. Flöte, Doppelflöte der Nacht, denke der dunklen Zwillingsröte in Wien und Madrid. Setz deine Fahne auf Halbmast, Erinnerung auf Halbmast für heute und immer. Herz, gib dich auch hier zu erkennen, hier in der Mitte des Marktes. Rufst das Schibboleth hinaus in die Fremde der Heimat. Februar, no passeran. Einhorn, du weißt um die Steine, du weißt um die Wasser. Komm, ich führe dich hinweg zu den Stimmen von Estremadura.
Wir haben Jens Harzer gehört und seine Arbeit an diesen Gedichten. Und es ist offensichtlich, jedenfalls wenn man ein bisschen den Originalton von Celan im Kopf hat, dass es da einen großen Unterschied gibt zu dessen eigenen Interpretation, was aber wiederum kein Wunder ist. Die beiden leben schließlich in völlig unterschiedlichen Zeiten.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem sehr interessant. Da erinnere ich auch gerne an das Hörbuch Todesfuge vom Hörverlag. Das haben wir im vorigen Jahr vorgestellt. Da war Celan selbst zu hören, hat viele seiner Gedichte interpretiert. Und da konnte man auch die Veränderung seiner Interpretation über die Zeit verfolgen. Also anfänglich hat er sehr pathetisch gelesen, hinterher wurde er dann auch sachlicher. Und Jens Harzer jetzt als Interpret ist wirklich ganz anders. Also er ist so tastend, schwebend, zarter. Und wenn er Zeilen noch einmal liest, da spürt man auch, wie so eine ganz winzige Veränderung der Stimme, der Tonlage, der Lautstärke und der Betonung den Sinn verändern kann. Also ich finde ihn hier sehr großartig und auch sehr beeindruckend.
Damit liefern Sie ja jetzt bereits Argumente für die doppelte Auszeichnung, denn wie eingangs schon erwähnt, die Juroren setzten das Hörbuch im Mai und im Juni, also gleich zweimal, auf die Hörbuchbestenliste. Wie lautet denn deren Begründung?
Ja, da möchte ich mal den Juror Florian Welle zitieren. Der schrieb zu dem Hörbuch unter anderem: Es sind hier gerade wegen der leisen Wucht, mit der er, Jens Harzer, liest, einige der schönsten und stimmigsten Gedichtinterpretationen Celans überhaupt zu hören, schon jetzt eines der prägendsten Hörbücher des Jahres. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Gefallen hat mir übrigens auch das Hörbuch als Gesamtprodukt. Es gibt ein sehr schönes, ausführliches Booklet mit Erläuterungen von Barbara Wiedemann als Celan-Expertin, mit einer Biografie von Paul Celan, auch mit Angaben zu Barbara Wiedemann und Jens Harzer und natürlich eine Titelliste und auch Quellenangaben. Das stimmt alles für mich und es stimmt mich froh.
Danke, danke schön, Dorothee Meyer-Kawe. Klingt überzeugend, was Sie sagen zu dem Hörbuch Paul Celan, Jens Harzer, eine Annäherung, Gedichte gelesen von Jens Harzer, ausgewählt von Barbara Wiedemann und Jens Harzer selbst. Zwei CDs sind das mit Booklet, 1 Stunde 50 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro bei Speak Low erschienen. Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur soll es jetzt wie immer noch um ein besonderes Hörbuch für Kinder und Jugendliche gehen. Der Text stammt von Annette Pehnt, die in ihrem bisherigen reichen literarischen Werk schon viel für die Kleinen und Jüngeren geschrieben hat. Ihr jüngstes Stück in diesem Bereich heißt Hieronymus oder Wie man wild wird. Das klingt schon mal gut. Fangen wir mal mit der Titelfigur an, Dorothee Meyer-Karweg. Wer ist denn dieser Hieronymus?
Na, Hieronymus ist ein junger Waschbär und der klopft eines Tages an die Terrassentür von Lukis zu Hause. Luki ist ein kleiner Junge, der lebt mit seiner Mutter zusammen. Der Vater ist schon lange nicht mehr bei ihnen und Luki und Hieronymus unterhalten sich, denn der Waschbär kann sprechen. Und er erklärt, dass seine Geschwister Ruck, Zack, Hepp und Pop ihn rausgeworfen haben, da er zu brav und zu höflich sei. Und da hören wir mal rein, es liest Andreas Fröhlich.
Wir leben in der Nähe der Menschen, gar nicht so weit von der Stadt. Und immer wenn wir auf Futtersuche waren, in den Gärten oder den Parks, oder wenn die Menschen durch unser Revier gewandert sind oder auf dem Campingplatz in unserem Wald Urlaub gemacht haben, habe ich ihnen zugeschaut. Ich finde euch interessant, was ihr so alles macht. Ich habe einfach zu viel und zu schnell gelernt. Verstehst du? Und mir alles gemerkt. Eure Sprache, eure Angewohnheiten, eure Häuser. Und was ist daran so schlimm? Meine Familie will mich nicht mehr in ihrer Nähe haben. Zack sagt, ich solle wilder werden oder gleich zu den Menschen gehen. Die sollen mich dann füttern und an die Leine nehmen. An die Leine? Wie einen Hund?
Der Waschbär schloss gequält die Augen. Dann seufzte er und schüttelte sich.
Jedenfalls hat das Wildwerden noch nicht geklappt. Ich kann eben nicht gut beißen und jagen und will das auch gar nicht. Ich spreche lieber, statt zu fauchen und zu knurren. Ich hab's ja probiert.
Oh, das kommt Luki irgendwie alles ein bisschen bekannt vor. Der ist ja ebenfalls viel zu brav. Und er ist auch noch der Beste in seiner Klasse. Seine überbehütende Mutter findet das natürlich super. Aber seine Mitschüler, da wird er dann doch oft gemobbt. Und Luki zieht sich daher mehr und mehr zurück.
Und das bedeutet dann wohl, dass mit dem Erscheinen dieses Waschbären sich alles ändern wird, auch im Leben von Luki.
Ja klar, Luki findet Hieronymus einfach sehr nett und versteckt ihn dann auch im Gästezimmer. Die Mutter darf ja nichts mitbekommen. Die wird den Hieronymus sicher sofort rausschmeißen.
Dürfte schwierig sein. Bei solch einem großen Tier.
Ja, in der Tat, zumal dieses Tier auch noch recht stark riecht. Da wird immer wieder drauf hingewiesen. Aber die Mutter ist zum Glück für die beiden gerade ein bisschen abgelenkt. Viel Arbeit, sagt sie. Aber Luki hat auch herausgefunden, dass sie wohl einen neuen Mann kennengelernt hat. Er sieht sie beide nämlich beim Eisessen. Und das bedrückt Luki natürlich auch ein bisschen. Naja, weil sie viel unterwegs ist, muss Luki nach der Schule dann immer jetzt zu Mutters Freundin. Die Freundin der Mutter hat eine Tochter, Kathi. Und bislang konnten Luki und Kathi eigentlich nicht so viel miteinander anfangen. Aber nun erzählt er ihr von Hieronymus und dem Grund, warum der nicht mehr bei seiner Familie ist. Und Kathi lernt den Waschbären nun auch kennen.
Ach, ich wusste gar nicht, dass Waschbären so süß sind. Und der will von dir lernen, will zu sein? Sie kicherte. Da brauchst du nicht so dumm zu gackern. Luki versuchte, mit möglichst tiefer Stimme zu sprechen. Von mir kann man eine Menge lernen, falls du das noch nicht bemerkt hast. Aber nicht gerade wild wie ein Tiger zu sein, oder? Schon war Kathi wieder aufgesprungen und hatte einen Block und einen Stift geholt. Wisst ihr was? Sagte sie wichtig. Ich helfe euch. Wir machen einen Wildheitsplan für Ronny. Dann kann er wieder zu seinem Rudel.
Schönes Wort, Wildheitsplan. Was bedeutet das ganz genau?
Naja, das bedeutet ja eigentlich für einen Waschbären, dass er nicht mehr mit Menschen sprechen darf, dass er sich nicht anfassen lassen darf, dass er auf die Jagd geht und dass die Männchen zumindest gegeneinander kämpfen. Ja, Hieronymus findet es eigentlich gar nicht so gut, aber Kathi hat jetzt einen Vorschlag. Im Zoo könne er doch das Wildsein so ein bisschen üben und wäre dennoch nah an den Menschen. Naja, gesagt, getan. Die Kinder bringen Hieronymus in den Zoo, ohne dass die Wärter das mitbekommen. Sie haben dann doch ein bisschen schlechtes Gewissen und als sie am nächsten Tag nachsehen, ist Hieronymus tatsächlich gar nicht mehr da. Luki und Kathi machen sich daraufhin auf die Suche und finden ihn auch wieder. Und sie finden dann noch eine andere Lösung für den kleinen Bären, das heißt, der findet sie dann selbst. Und der neue Mann von Mama hilft ihnen sogar dabei.
Und das Ganze wird präsentiert von dem Sprecher Andreas Fröhlich, den wir hier schon gehört haben und wieder, wie man es von ihm kennt, sehr souverän in verschiedene Rollen schlüpft. Und auch bei diesem Hörbuch, Dorothee Meyer-Karwick, gibt es keine Abstriche an seinen Qualitäten.
Ja. Nein, 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 das würde ich auch so sagen. Also Andreas Fröhlich ist immer eine ganz sichere Bank für solch ein Kinderhörbuch. Und wie er, ja, als Hieronymus knurrt und brummt und überhaupt spricht oder in dem kleinen Luki auch seine Stimme gibt und allen anderen Personen, das ist schon richtig bezaubernd und macht auch einen großen Teil des Reizes dieser Geschichte aus. Also einer Geschichte über Toleranz und Selbstvertrauen. Denn beide, Hieronymus und auch Luki, erkennen, dass es ja eigentlich nicht das Schlechteste ist, höflich zu sein. Gleichzeitig lernen die beiden aber auch, ja, sich ein bisschen besser durchzusetzen. Luki beispielsweise gegenüber der eigenen Mutter und auch gegen die Rabauken in seiner Klasse und auch gegen die etwas robust auftretende Kathi. Das heißt, es ist insgesamt eine spannende Geschichte über das langsame Erwachsenwerden eines schüchternen Jungen und eines Waschbären.
Und klingt ja sehr charmant und auch ein bisschen witzig und pointiert, allein wenn ich schon an die Geschwister Ruckzack, Hepp und Pop denke, genau. Dieses Hörbuch belegt den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Juni für Kinder und Jugendliche. Das Hörbuch Annette Pehnt, Hieronymus oder Wie man wild wird mit dem Sprecher Andreas Fröhlich. 2 CDs sind das, 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 13 € ist es bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Und die Altersempfehlung lautet hier ab 8 Jahren. So, das war's für dieses Mal. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.